So, das ist gut, man sieht es doch. Hab gerade schon gedacht, dass es nicht zu sehen ist. Und ich habe auch irgendwie ein bisschen gehofft, dass die Nervosität was abnimmt, wenn man hier oben steht, aber irgendwie ist sie immer noch da und wird immer wieder neu. Und ich fange einfach direkt an und möchte mit euch in eine Story eintauchen über einen Typen, der mich sehr beeindruckt. Weil ihr kennt bestimmt auch solche Typen, die immer eine große Klappe haben, die immer direkt einen Spruch parat haben, ob der jetzt mal nun passt oder nicht. Und ich nehme mich dann mal selbst in die Schusslinie, weil manchmal meine Zunge ein bisschen zu schnell redet und ich mich dann immer wundere, ach, was hast du jetzt eigentlich gerade gesagt? Hat das überhaupt gepasst? Und eigentlich mag ich solche Menschen, die eine große Klappe haben. Weil die Menschen, die eine große Klappe haben, finde ich, die haben auch eine hohe Erwartung an sich selbst. Und ich mag Menschen, die eine große Erwartung an sich selbst haben. Und ich mag einen Jünger namens Petrus. Und darum geht es heute. Petrus war nämlich genauso ein Typ, der hat sehr viel geredet und erst dann nachgedacht. Er hatte sehr große Erwartungen an sich selbst, obwohl sein Start eher ein bisschen unspektakulär losging, weil er war Fischer mit seinen Bros auf dem Wasser. Und Petrus hieß vor Beginn nämlich auch noch Simon und nicht Petrus. Und irgendwann kommt da so ein Typ mit langen Haaren, die im Wind wehten. Und er fragt ihn, ey du, willst du mir nachfolgen? Und Petrus hat nicht lange darüber nachgedacht und wollte unbedingt diesem Mann mit diesem langen Haaren namens Jesus direkt nachfolgen. Und Jesus meinte zu Simon, du sollst jetzt nicht mehr Fische fischen, sondern du sollst ab jetzt Menschen fischen. Ich möchte dir aus dir einen Menschenfischer machen. Und wir lesen in der Bibel, dass Petrus nicht nur irgendein Jünger war, sondern er war der Jünger, der am nächsten an Jesus dran war. Er hat ihn am längsten mit begleitet. Man könnte sagen, dass Jesus und Petrus eine Herz-zu-Herz-Beziehung wirklich hatten. Er hat erlebt, wie Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. Er hat erlebt, wie er mit Jesus aus dem Wasser gegangen ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sage mir das auch manchmal so, oh, ich möchte mit Jesus auch gerne auf dem Wasser gehen. Sowas. Aber er hat das wirklich miterlebt. Und sie hatten eine Herz-zu-Herz-Beziehung, haben alles durchlebt, auch Krisen, auch gute Zeiten, das 3 Jahre lang. Und irgendwann kam dieser eine Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß. Sie saßen am Tisch und Jesus fängt an davon zu erzählen, dass er bald nicht mehr da sein wird, dass er fortgehen wird an einen Ort, wo sie noch nicht mit hinkommen könnten. Und ich stelle mir das so vor, dass die Jünger da einfach nur sitzen, also mit dem Kopf nicken, ja, okay, gut, ja. Keiner hat wirklich nachgefragt, bis auf einer. Und dieser eine war Petrus. Der Petrus hat einmal nachgehakt. Und dann möchte ich mit euch die erste Bibelstelle einmal aufschlagen, einmal vorlesen. Die ist in Johannes 13, Verse 36 bis 38. Da sagt Simon Petrus, Herr, wohin gehst du? Und Jesus erwiderte, wo ich hingehe, dahin kannst du jetzt noch nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin folgen. Warum kann ich jetzt nicht mitkommen, Herr? Fragte er. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Jesus antwortete, für mich sterben? Nein. Ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen und meinen, mich nicht zu kennen. Und das, was Petrus hier eigentlich sagt, das meint er aus vollem Herzen. Aus vollem Herzen sagt er zu Jesus, ey, egal was passiert, ich folge dir nach. Du und ich, wir sind Bros. Alles, was passiert, ich bin dabei. Ich gehe mit dir selbst in den Tod. Und Petrus war auch nicht einer, der Jesus unbedingt Honig ums Maul schmieren wollte. Ja? Er hat das aus voller Überzeugung zu ihm gesagt. Und Jesus sagt zu ihm, du Petrus, sorry, aber du wirst mich verraten. Und wenn ich anstelle von Petrus gewesen wäre, ich wäre total ausgeflippt, weil ich kenne mich. Ich hätte, was soll das jetzt? Wie denkst du von mir? Aber weißt du was, wenn du so über mich redest, dann suche ich mir einen anderen Rabbi. Weißt du, das muss ich mir nicht antun. Aber Petrus macht das nicht. Petrus bleibt bei Jesus und die Geschichte geht weiter. Und irgendwann sind sie nämlich im Garten, also Jesus und seine Jünger sind im Garten von Gethsemane. Und dann kommt es auch so weit. Die Soldaten kommen, sie verhaften Jesus, sie legen ihn in die Ketten. Und was macht Petrus? Petrus haut auch noch einem Soldaten auch noch das Ohr ab, voller Wut. Und was macht Jesus in seiner ganzen Güte? Er hebt das Ohr auf, richtet es dem Soldaten an den Kopf und das Ohr ist wieder geheilt. Ich meine, das sind Leute, die kommen zu dir und die wollen dich verhaften, die wollen nur das Schlechteste von dir. Und er hat nichts anderes übrig, als diesem Soldaten zu heilen und ihm seine Liebe in dem Moment zu zeigen. Das finde ich einfach Hammer, wie Jesus da reagiert. Und alle Jünger hauen ab, weil sie Schiss haben, auch verhaftet zu werden. Sie gehen alle weg, bis auf einer wieder, bis auf Petrus. Petrus geht hinterher, weil er wissen möchte, was sie mit seinem Freund machen, was sie mit seinem Meister machen. Und Jesus wird vors Gericht gezogen und ihm wird der Prozess gemacht. Und dieser Prozess ist in einem Innenhof. Und beim Prozess wird Jesus noch geschlagen, er wird ausgefeilt, er wird ausgepeitscht, er wird bespuckt. Und das alles sieht Petrus mit an. Und irgendwann kommt die erste Person auf Petrus zu und fragt ihn, gehörst du nicht zu diesem Jesus? Und Petrus sagt, nein, da musst du dich verwechseln, ich kenne den nicht. Da kommt irgendwann die zweite Person auf Petrus zu und sagt, hey du, bist du nicht einer von diesen Jüngern von ihm? Ich habe dich doch schon mal bei einem solcher Predigten von ihm gesehen. Und Petrus sagt wieder dasselbe. Nein, ich gehöre nicht zu dem. Ich kenne den nicht. Und irgendwann kommt die dritte Person, ein kleines Mädchen, auf ihn zu und fragt ihn, du, dein Akzent, du hörst dich so an wie einer aus Galiläa. Gehörst du nicht auch zu diesen Leuten? Und Petrus geht direkt auf 180, wie wir sagen würden. Er wird richtig laut, er schreit los, was wollt ihr alle von mir? Ich kenne den nicht. Und genau in dieser Situation finde ich das so krass, wie Petrus da eigentlich reagiert. Weil da ist der Mann, der in Fesseln liegt, mit dem er 3 Jahre lang so eng befreundet war. Mit dem er 3 Jahre lang Sachen erlebt hat, der seine Schwiegermutter geheilt hat. Und was noch alles, da könnte man so viel noch aufzählen. Und er verrät ihn. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen in deinem Leben, wo du gesagt hast, ey Jesus, egal was kommt, ich bleib bei dir. Egal, was dein Plan ist, ich gehe mit dir. Ich werde mich niemals für dich schämen. Ich verspreche dir, mich niemals für dich zu schämen. Mein Leben nur für dich. Ja, was soll ich sagen? Letztens ist mir genau so eine Situation wieder passiert. Und bevor ich darüber erzähle, möchte ich euch kurz erzählen, ein bisschen was aufbauen, sage ich mal. Und ich bin ja christlich aufgewachsen, wie die meisten von euch. Und ich war früher immer mit auf Freizeiten, war gern mit auf Lobpreisabende und auf anderen Jugendkonferenzen, wie man sagt. Und da war ich so ein klassischer U-Boot-Christ, kann man sagen. Ich bin so zwei, dreimal im Jahr bin ich aufgetaucht, war da. Und dann, wenn der Alltag wiederkam, dann bin ich wieder ins Loch gefallen und habe mich nicht gezeigt. Immer dann, wenn die Leute zu einem kamen, Freunde, Schulfreunde, Bekannte, Arbeitskollegen, irgendwann kam immer wieder dieser eine Satz, ach Lennart, du, hast du nicht auch was mit diesem Glauben zu tun? Bist du nicht Christ? Irgendwas mit diesem Jesus, da ist doch alles was dabei. Und ich habe nie gesagt, ja. Ja, ich habe mein Leben Jesus Christus anvertraut. Das Einzige, was bei mir dann immer kam, war so ein leises Murren. Kopf runter und ja, da ist irgendwas. Genau, ja. Aber ich habe mich nie getraut zu sagen, ja. Und genauso wie ich eben meinte, ist es vor ein paar Wochen halt wieder passiert. Wir haben einen neuen Arbeitskollegen bei uns bekommen und der ist auch im gleichen Alter wie ich und wir verstehen uns echt gut. Und das macht auch Spaß. Und man muss nicht lange da sein, um zu merken, wie christlich Abos auch wirklich geführt ist. Was ich natürlich mega gut finde, weil warum sollte ich mich jetzt auch noch mehr verdrücken und mehr in meinen Kästchen kriechen, wenn ich doch selbst bei der Firma, wo ich arbeite, der Glaube so ausgeprägt wird. Und irgendwann, wenn die neuen Kollegen mal bei uns jetzt zum Beispiel der Fall ist, einer kommt, dann kommen diese Gespräche auf und irgendwann kam er zu mir, Chris heißt er, mein Bruder Lennart, da hinten, die haben mir irgendwas hier von Jesus erzählt, vom Glauben. Ich habe gefühlt, ich habe einmal die ganze Bibel gehört, meinte er zu mir. Was habe ich gemacht? Nichts. Ich habe mich geschämt. Ich habe einfach nur abgewunken und gesagt, ja, und bin weggegangen, weil ich nicht ertragen konnte, warum ich mich nicht getraut habe. Und als dann Feierabend war und ich durch die Tür gegangen bin, mich ins Auto gesetzt habe, da ist mir mein Versprechen wieder in den Kopf gekommen, was ich Jesus damals bei der Taufe versprochen habe. Jesus, ich gehe mit dir hin, egal wo. Mein Leben nur für dich. Und als ich dann im Auto saß, ist mir direkt Petrus in den Kopf gekommen, wie er Jesus dreimal verleugnet. Und ich habe mich gefragt, bist du es überhaupt wert? Bist du es wert, überhaupt bei der Technik vielleicht mitzuhelfen? Bist du es wert, bei der Jugend mitzuarbeiten? Bin ich es überhaupt wert, hier oben stehen zu dürfen, um euch was zu erzählen? Und vielleicht kennst du auch solche Situationen in deinem Leben. Und den ersten Punkt, den wir uns aufschreiben dürfen, ist, wenn ihr das machen wollt, ist, den wir auch von Petrus Leben lernen dürfen, du wirst Fehler machen. Das ist ein ermutigender Punkt, ne? Du wirst Fehler machen. Aber ich glaube, das ist ein Fakt. Du wirst Fehler machen, nicht weil du ein schlechter Mensch bist. Du wirst Fehler machen, weil du ein Mensch bist. Und bei Petrus und Jesus, als sie gestartet sind, und Petrus, der so gut mit Jesus gestartet ist, er ließ alles zurück, alles. Und er hat unfassbare Sachen mit Jesus erlebt. Er sagte zu ihm, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde gründen möchte. Du bist der Hirte, der meine Schafe zu frischem Wasser führen soll. Und als aber Jesus, als Petrus Jesus dreimal verrät, bekommt dieser Fels Risse. Brocken fallen ab. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, ich möchte mich nie wieder so und so handeln. Ich möchte nie wieder auf die oder auf die Internetseite gehen. Ich schaue mir das nie wieder an. Ich möchte nie wieder mit meinem Arbeitskollegen, mit meinem Bekannten so umgehen. Ich möchte nie wieder so etwas sagen. Und du merkst, dass du mehr von Jesus eigentlich wegrennst, obwohl du eine Entscheidung getroffen hast, die schon lange zurückliegt. Und du merkst, dass du nicht mehr diese Beziehung führst, die du eigentlich führen wolltest. Und wir könnten uns jetzt auch hinstellen und meinen zu Petrus, was bist du denn für ein Opfer? Was bist du denn für ein Freund? Ja, stehst nicht dabei, bist nicht bei ihm, sondern verrätst ihn. Aber ich denke, dass jeder von uns Bereiche in seinem Leben hat, wie wir agieren wie Petrus. Und ich finde es so super spannend, die Situation, als Petrus Jesus das dritte Mal verleugnet. Dazu habe ich eine zweite Bibelstelle. Und die ist in Lukas 22, Verse 60 und 62. Da steht, aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn. Bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Was passierte mit Petrus? Er fühlt sich fehlerhaft. Er fühlt sich, als hätte er versagt in der Situation. Und genau das, so habe ich mich gefühlt, als ich nicht zu meinem Glauben gestanden habe. Als mein Arbeitskollege mich darauf angesprochen hat. Und in den Versen steht, wie Jesus Petrus anschaut. Und wenn ich jetzt in der Situation Jesus gewesen wäre, weil sie sagt, ich kenne mich. Ich hätte gesagt, Petrus, was bist du denn für ein Freund? Ich habe mit dir so viel erlebt und du lässt mich jetzt hier allein im Stich. Wenn ich dich in die Finger kriege, dann bist du dran. Aber ich glaube, dass Jesus' Blick was ganz anderes ausgesagt hat. Ich glaube, dass der Blick voller Annahme und voller Liebe für Petrus war. Vielleicht hast du auch so einen Blick zu Jesus. Einen, der immer mit dem Finger auf dich schaut und immer sagt, das hast du schlecht gemacht und hier warst du falsch und ich habe dir doch gleich gesagt, dass du das nicht hinkriegst. dann möchte ich dir sagen, so ist Jesus nicht. Er schaut dich an mit einem Blick mit vollkommener Liebe. Denn leider wird oft den Leuten, den Menschen ein Bild von Gott vermittelt, der immer auf dich herabschaut, immer böse ist, der nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen. Aber so ist unser Jesus nicht. Er schaut dich an mit einem Blick mit vollkommener Liebe. Und wie komme ich auf diese These? Denn die Geschichte geht weiter. Der Petrus verlässt diesen Ort und lässt alles liegen und geht wieder zurück in sein altes Leben. Zu seinen Fischerbooten, ja, mit seinen Jungs, mit seinen Bros, und die fangen wieder Fische. Und irgendwann eines Morgens kommt ein Mann an das Ufer und schreit: Ey Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr was gefangen? Ich würde gern Brot aufbacken, bisschen Fisch vorbereiten. Wie sieht's aus? Wart ihr erfolgreich? Und die Jünger drehen sich um und sagen: Nee, du, sorry, wir haben nichts gefangen. Und da meint dieser Mann an dem Ufer: Dann schmeißt das Netz doch einfach mal auf der anderen Seite des Bootes raus. Und dann macht's Klick bei Johannes. Und das lesen wir in Johannes 21, Verse 7 und 8. Da steht: Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa nur 100 Meter vom Ufer entfernt. Und der zweite Punkt, den wir uns aufschreiben können, ist: Schwimm mit deinen Fehlern zu Jesus. So wie es Petrus hier macht. Weil ich finde, eine Stelle ist in diesen Versen ganz interessant, und die habe ich am Anfang auch immer überlesen. Warum, also in den Versen stand ja, dass Simon sich sein Obergewand wieder anzog und dann zu Jesus zu schwimmen. Warum zieht er sich das Obergewand an? Ich meine, wenn ich doch schnell ans andere Ufer schwimmen würde, um schnellstmöglich da zu sein, dann ziehe ich mir nicht noch mehr Klamotten an, weil die werden nur nass, die werden schwer, die ziehen mich runter. Und ich glaube auch, dass in der Bibel nichts ohne Grund steht. Er zieht sich das Obergewand an, weil er wusste, dass er versagt hatte. Was er getan hatte, weil er hatte sich geschämt, er war traurig. Und Petrus springt ins Wasser und schwimmt geradewegs auf Jesus zu. Warum? Weil das Letzte, was Petrus gesehen hatte, war ein Blick von vollkommener Liebe und Annahme. Es war kein Blick von Jesus, der am Kreuz hing, voller Verachtung, voller Enttäuschung oder Wut. Weil wenn das der letzte Blick von Jesus gewesen wäre, dann wäre Petrus irgendwo Richtung Panama unterwegs gewesen. Aber so war der Blick nicht von Jesus. Alles, was er zuletzt von Jesus gesehen hat, war ein Blick mit vollkommener Annahme, der aussagte: Ich nehme dich trotzdem an, trotz deiner Fehler, und ich liebe dich trotzdem. Denn er ist ein liebevoller Vater, der seine Arme immer für uns aufhört, und er verschränkt sie uns nicht, wenn wir zu ihm kommen. Wir müssen uns einfach nur auf den Weg machen zu ihm, um hinzuschwimmen. Das Dritte, was wir uns merken können, ist: Deine Berufung steht trotz deiner Fehler. Und Petrus hat missgebaut und er schwimmt geradewegs auf Jesus zu. Und das Erste, was sie machen, ist, sie frühstücken, sie essen zusammen. Und irgendwann musste es ja so kommen. Sie kommen ins Gespräch. Und wenn man weiterliest, geht das folgendermaßen los. Jesus sagt dort: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich mehr als alle anderen? Und Petrus antwortet: Herr, mein Freund, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus antwortet darauf: Dann weide meine Schafe. Dann fragt Jesus ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt alles. Jesus antwortet wieder: Dann weide meine Schafe. Und Jesus fragt ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus kann nur wieder dasselbe sagen. Ja, Jesus, ich liebe dich. Dann weide meine Schafe. Und Jesus hätte doch alles fragen können, oder? Was war dein Motiv? Was war deine Motivation? Warum bist du gefallen? Hattest du Angst? Hattest du Schiss? Aber das Einzige, was Jesus in dieser Situation interessiert, ist die Frage, liebst du mich? Simon, liebst du mich wie am Anfang, als ich dich berufen habe? Ich finde es so interessant, wann Jesus Petrus das auch noch fragt. Weil vor 3 Jahren standen sie schon mal an dem Punkt, an dem gleichen Ort. Vor 3 Jahren hat Jesus ihn schon mal gefragt, ey du, willst du mit mir mitkommen? Willst du mein Jünger sein? Ich möchte dich zum Menschenfischer machen. Und 3 Jahre später stehen sie wieder am gleichen Ort. Und Jesus fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Immer noch. Und Petrus steht da und er hat wieder nichts, er ist nur ein lausiger Fischer. Ein Fischer, der in seiner Nachfolge gescheitert ist, der gefallen ist. Und Jesus steht da und schaut ihn an und sagt nicht, du Versager, du Loser, sondern er schaut ihn an und er bekräftigt und er bestätigt die Berufung von Petrus. Er sagt zu ihm, du bist immer noch die Person, auf die ich meine Kirche bauen möchte. Du bist immer noch die Person, wenn du mich liebst, die sich um meine Schafe kümmern soll. Und er bestätigt die Berufung von Petrus. Und wenn du heute hier bist und du hast das Gefühl, dass Jesus dich nicht mehr gebrauchen möchte, dass Jesus mit dir eigentlich nichts mehr zu tun haben möchte, dann möchte ich dir sagen, das ist eine Lüge. Nur weil du einen Fehler gemacht hast, heißt das noch lange nicht, dass Jesus nicht weiter mit dir arbeiten möchte. Und ich habe schon seit sehr langerer Zeit ein Blatt bei mir in der Bibel und das möchte ich euch jetzt einmal kurz vorlesen. Noah hat sich betrunken. Abraham war zu alt, Sarah konnte keine Kinder mehr bekommen, Isaak war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Josef wurde misshandelt, Moses hat gemordet, David und Paulus ebenso. Moses stotterte, hütete Schafe und starb zu jung. Deborah war eine Frau, Gideon hatte Angst, Samson hatte langes Haar, Hoseas Frau und Rahab waren Prostituierte, David war zu jung, genauso wie Jeremia und Timotheus. David gab vor, verrückt geworden zu sein, hatte eine Affäre und floh vor seinem Sohn. Elia war selbstmordgefährdet, Jeremia war depressiv, Jesaja predigte nackt, Jona rannte weg, Naomi war eine Witwe, Hiob verlor alles, Johannes der Täufer aß Käfer, Petrus war cholerisch, Johannes war selbstgerecht, die Jünger schliefen ein, Matthäus war ein Dieb, Simon ein Fanatiker, Nathanael war zynisch, Martha machte sich um alles Sorgen. Maria war faul. Der Junge mit den 5 Broten und 2 Fischen war unbekannt und es ist noch heute. Die Frau aus Samaria schlief mit mehreren Männern. Zachäus war zu klein. Paulus war Single. Philipp verschwand. Markus gab auf. Timotheus hatte Ausschlag. Und Lazarus war tot. Was ist deine Ausrede? Für Jesus gibt es keine Ausrede. Er möchte mit dir zusammenarbeiten. Er möchte ein Teil von deinem Leben sein. Und Jesus sah Petrus an und sagte, auch wenn du in dir einen Versager siehst, auch wenn du in dir einen Feigling siehst, ich sehe in dir den Fels, auf den ich meine Kirche bauen möchte. Ich sehe in dir den Hirten, der meine Schafe zu frischem Wasser führt. Ich sehe in dir einen Prediger. Und übrigens, Petrus, bald ist Pfingsten. Auch wenn du jetzt noch Schiss hast, auch wenn du jetzt vielleicht noch Angst hast und du es nicht getraut hast, dem kleinen Mädchen von mir zu erzählen, dann sage ich dir, du wirst an Pfingsten predigen, ohne Angst, in voller Stärke und Freimütigkeit. Es werden sich 3000 Leute bekehren und er bekräftigt und er bestätigt die Berufung von Petrus. Und genau dieses Gefühl hatte ich an diesem Tag, als ich von der Arbeit rausging, dass meine Identität, meine Berufung weg ist. Aber dann hat Gott mir gesagt, Lennart, nur weil du einen Fehler gemacht hast, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht mit dir arbeiten möchte. Und vielleicht schaust du gerade auf dein Leben, auf eine Situation, die dich schon länger belastet und du denkst, dass du gescheitert bist Vielleicht denkst du, dass du ein schlechter Vater, Mutter, Tochter, Bruder, Schwester, Freund, Freundin, was auch immer bist. Und vielleicht kriegst du die Sachen gerade nicht so hin, wie du sie dir vorstellst. Dann möchte ich dir sagen, deine Berufung steht trotzdem. Jesus möchte weiter mit dir arbeiten, er möchte ein Teil von deinem Leben sein. Weil er ist stolz auf dich, er sieht in dir einen Helden, der immer noch so, mit dem er noch so viel vorhat. Jesus sieht in dir keinen Verlierer, er sieht in dir einen Kämpfer, der wieder aufstehen wird. Seine Liebe ist größer als unsere Fehler. Er hat sich ans Kreuz gehängt für mich, für dich, für jeden von hier. Und die einzige Grundlage, Petrus sollte Jesus eine Frage beantworten. Die einzige Grundlage für seine Berufung und für die großartigen Dinge, die Petrus mit Jesus erlebt hat. Und diese Frage war: Liebst du mich? Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und ich lasse jetzt gleich ein Lied abspielen, was mich auch in der Zeit sehr getragen hat. Und der Text steht nachher auf Deutsch hier. Und ich möchte dich einladen, euch anladen, euch diese Frage zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal zu stellen. Setz einfach dort deinen Namen ein. Liebst du mich?